Und dann bin ich einmal in ein Auto gestiegen mit 5 Frauen und schrie auf, weil meine Schulter, weil ich gerade so hängen geblieben war. Und da meinten sie alle, Frozen Shoulder auch schon in den Wechseljahren.
Frauen, wenn sie gründen, oft unter anderen Rahmenbedingungen gründen. Weil, wenn wir Statistiken anschauen, sind es immer noch Frauen, die mehr Care-Arbeit übernehmen zu Hause. Das heißt, wenn sie gründen, quasi gehen sie da total auf, kommen nach Hause und haben da vielleicht auch Care-Arbeit, Mental Load, was auch wiederum korreliert, zeigen Studien mit Erschöpfung. Jeder kennt das mal, so stressige Woche, aber dann tue ich mir was Gutes oder habe eine Woche Urlaub und da tanke ich wieder auf. Menschen, die wirklich im Burnout sind, die tanken nicht auf. Die tanken auch nicht in 2 Wochen Urlaub auf. Und merken da gar keine Verbesserung. Und das ist schon ein Unterschied.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. In den letzten Folgen haben wir sehr viel über Mut gesprochen, über den Mut zu gründen mit Julia Neun, aber auch über mentale Gesundheit, über Wechseljahre, über Burnout mit Svanti Almas und über Verantwortung und Karriereentscheidungen und den Mut, mal etwas Neues zu versuchen, den Job zu wechseln mit Lena Rogel. In meiner eigenen Geschichte ging es darum, den Mut zu haben, wieder aufzustehen, wenn mal ein Projekt oder, wie es bei mir war, ein Lebenswerk gescheitert ist und dann auch weiterzugehen. Mir ist bei all diesen Folgen aufgefallen, dass das wichtigste Fundament von allem immer unsere Gesundheit ist. Denn was nützt uns Mut und was nützt uns ein Durchstarten in der Karriere, wenn wir uns nicht mehr fit fühlen? Was nützt uns großer Erfolg, wenn wir gar nicht mehr können und diesen gar nicht mehr feiern können? Und daher hatte ich das Gefühl, dass es ganz schön wäre, einmal mit einer Expertin zum Thema Gesundheit zu sprechen und freue mich daher umso mehr, heute zu Gast Anna Kinzel von der Techniker Krankenkasse hier begrüßen zu dürfen. Liebe Anna, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Anna beschäftigt sich tagtäglich mit Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen und kennt die Fragen, die wir uns oft erst stellen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Heute möchte ich mit ihr genau dorthin schauen, wo Business, Karriere, Familie und mentale Gesundheit auf unseren Körper treffen. Und ganz am Ende dieser Folge werde ich euch auch ein paar persönliche Dinge aus meiner eigenen Geschichte teilen, als ich mich selbstständig gemacht habe, aber gleich Mutter geworden bin und oder mein zweites Kind mit 45 bekommen habe und dann Corona kam. Also alles nicht so leichte Situationen und Situationen, die mich so sehr schnell an meine Erschöpfungsgrenze damals gebracht haben. Bevor wir einsteigen, möchte ich etwas mit euch teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Die Techniker Krankenkasse unterstützt die neue Staffel von Kasia trifft und ich könnte mir keinen passenderen Partner für meinen Neustart vorstellen. Danke an die Techniker für das Vertrauen und die wunderbare Begleitung. Ich bin seit einem Jahr selbst TK-Mitglied und habe selten erlebt, dass sich Gesundheit so unkompliziert und unterstützend anfühlen kann. Denn die Techniker unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aus eigener Kraft zu erhalten und zu fördern. Als Gesundheitspartner bietet sie kluge Lösungen, um die Gesundheit bestmöglich in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Motto, du musst nicht, du kannst, steht die TK für etwas, das wir alle brauchen. Den Druck nehmen und mehr Kraft geben. Dieses Gefühl, gut für sich sorgen zu dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Gerade in einer Staffel, in der es um Wendepunkte, um Mut, ums Aufstehen, ums Weitergehen geht und darum, auf den eigenen Körper und die eigene Kraft zu hören, passt das für mich einfach perfekt. Mehr zu der Kampagne der TK findet ihr unter tk.de/dukannst. Und jetzt herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Kommen wir vielleicht zuerst zur letzten Folge meines Podcasts, Kasia trifft Julia Neun. Da ging es sehr viel um das Thema Gründung und Mut zu starten. Und in dieser Folge ging es sehr viel darum, also nicht nur den Mut zu haben, selber zu starten, sondern auch sofort zu spüren, diesen Druck, ja, der sofort da ist. Entweder weil das eigene Geld drin ist, weil man es natürlich auch beweisen will, sich selber, aber auch anderen, oder weil man Investoren an Bord hat und von ersten Moment an. Also ich glaube, ich erinnere das auch selber noch, das war so der erste Moment, war Wahnsinn. Ich habe gegründet und am zweiten Tag ging schon los, ja. Also wie schaffe ich das alles und wie erreiche ich meine Ziele? Was passiert eigentlich so nach deinen Erfahrungen gesundheitlich in der Gründungsphase bei uns?
Ja, das ist total spannend. Ich kann das total verstehen, dass du da ganz viele Emotionen erlebt hast, weil gerade die Gründungsphase schon aus zwei Gesichtspunkten sehr besonders ist. Also zum einen haben ganz oft GründerInnen sehr viel Drive für ihr Thema, für ihr Business, brennen dafür. Man hat ja auch, wie du schon sagst, das sind die eigene Verantwortung. Alles, was man tut, zahlt sich aus. Man sieht das Ergebnis, kann seine eigenen Entscheidungen treffen, hat ganz viel Freiheit und das kann ihn total motivieren. Gleichzeitig führt es aber auch oft dazu, dass GründerInnen ständig arbeiten, dass der Kopf ständig rattert, ja, dass auch mal am Wochenende quasi das weitergeht, irgendwie eine neue Idee im Kopf ausgesponnen wird oder man doch noch an der Supermarktkasse eben eine Mail schreibt.
Kenne ich gar nicht.
Also ich kenne das auch aus dem privaten Umfeld, das ist tatsächlich auch jemand, der bei mir gegründet hat, der vergisst auch irgendwann zu trinken, ne? Weil der total im Flow ist, total in seinem Ding. Und das ist eben wirklich einfach auch anstrengend auf Dauer für den Körper. Also wenn man ständig sich fokussiert, ständig weiterdenkt, ist es eben auch, ist der Körper die ganze Zeit aktiviert und ein Stück weit wird einem auch gewisserweise die ganze Zeit Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin ausgeschüttet, gewisse Stresshormone und der Körper ist einfach always on. Mhm. Und das ist eben so ein bisschen die Kehrtseite von der Gründungsseite, wo man einfach gut auf sich achten muss.
Ja. Würdest du sagen, dass wir Frauen diese Stresssituation noch stärker durchleben als Männer? Gibt es da eigentlich Unterschiede?
Schon, also am Ende des Tages ist natürlich jeder Fall individuell. Aber man kann schon sagen, dass Frauen, wenn sie gründen, oft unter anderen Rahmenbedingungen gründen. Mhm. Weil, wenn wir Statistiken anschauen, sind es immer noch Frauen, die mehr Care-Arbeit übernehmen zu Hause. Das heißt, wenn sie gründen, quasi gehen sie da total auf, kommen nach Hause und haben da vielleicht auch Care-Arbeit, Mental Load, was auch wiederum korreliert, zeigen Studien mit Erschöpfung. Das heißt, das ist schon eine andere Rahmenbedingung einfach, die da reinfällt. Plus auch das zeigen Studien, dass gerade in männlich geprägten Kontexten Frauen tendenziell das Gefühl haben, noch mehr leisten zu müssen. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber da starten sie dann oft mit Überkompensation, nicht jammern, noch mehr leisten, noch härter arbeiten. Das ist tatsächlich, was Forschung zeigen in vor allem männlich geprägten Kontexten. Und das sind so ein bisschen Rahmenbedingungen, die es eben nicht leichter machen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
Ich glaube, das kann ich, also ich finde mich wieder, ja. In dem schrecklicherweise. Ja. So, was du sagst, ich glaube, in dem, was ich auch kenne von anderen Gründerinnen, dieses in dem sehr männlich geprägten Umfeld das Gefühl zu haben, zumindest es noch mehr beweisen zu müssen, noch besser sein zu müssen als die anderen, ja, weil man, vor allem wenn man eine von wenigen Frauen ist, also ist, glaube ich, dieser unterbewusste Druck schon immer da, oder oft da, nicht immer da, aber oft da. Ja. Was sind so die Frühwarnsysteme, wo du sagst, da sollten wir GründerInnen und Gründer natürlich genauso achten?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist Schlaf. Mhm. Wenn man da merkt, hey, ich brauche ewig zum Einschlafen, der Kopf rattert und rattert, ständig geht mir noch durch, das muss ich noch machen, dem muss ich noch antworten, etc. Passiert im Kopf eigentlich nichts anderes, als Cortisol wird die ganze Zeit ausgeschüttet. Und das heißt, unser Körper wird aktiviert. Also der wird vorbereitet zur Fight or Flight, nicht zum Schlafen. Mhm. Also Cortisol ist ein bisschen Gegenspieler vom Hormon Melatonin, was man zum Schlafen braucht. Also wenn man Einschlafstörungen hat, aber auch wenn man mitten in der Nacht vielleicht aufwacht und merkt so, ey, da rattert der Kopf, Herzrasen, man kann nicht mehr einschlafen oder ständig viel früher aufwacht als der Wecker und dann irgendwie dann doch nach 5 Stunden Schlaf einfach nicht mehr zur Ruhe findet. Mhm. Das kann mal passieren. Ne? Jeder kennt das, mein Gott, mal eine stressige Woche gehabt, stressigen Tag. Aber wenn das wirklich auf Dauer ist, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Zeichen, wo man hinhorchen sollte, weil Schlaf sehr wichtig ist für die Regeneration.
Aber in jedem Alter würdest du sagen, ich frage jetzt, weil ich bin jetzt wieder ich war eine junge Gründerin, jetzt bin ich zu meinem zweiten Leben eine alte Gründerin, was würdest du sagen, gibt es Unterschiede im Alter?
Ja, also es gibt in gewissen Lebensphasen, gerade als Frau, zum Beispiel in den Wechseljahren, ist es auch nochmal, verändern sich ja nochmal die Hormonstruktur. Da ist es sogar noch mehr, dass man auf Schlaf achten sollte, weil der Schlaf tendenziell noch mehr gestört ist. Also weil durch die hormonellen Veränderungen man noch mehr unruhig ist. Das heißt, da darf man noch mehr milde zu sich sein und noch mehr gucken, hey, wie kann ich gut für mich sorgen? Weil das definitiv schon ein Thema ist. Aber Es ist auch nicht nur Schlaf, also es ist auch grundsätzlich, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe ständig 30 offene Tabs im Kopf. Ja, ich bin alles parallel, muss ich machen. Ich bin irgendwie dünnhäutig, ich habe eine kurze Lunte. Das ist auch ein Zeichen, ne, wenn sich das durchzieht, wo man echt hinhorchen also, darf.
Ist natürlich immer so schwierig, wenn ich dir zuhöre, denke ich, ja, kenne ich. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Adrenalin ja auch pushend, ja, und vor allem, wenn Gründer und Gründerinnen so auf ihren, immer in Flow sind, weil man ja trotzdem sein Projekt voranbringt, ist es nicht so leicht, das dann, glaube ich, so zu handeln. Also kenne ich nur so aus eigener Erfahrung, weil man immer wieder durch das Adrenalin in so ein Flow-Momentum kommt und denkt, alles ist möglich und so schnell und das findet man dann wieder total super und dann geht es immer weiter. So.
Ja.
Wenn ich jetzt so Frühwarnsysteme an mir selbst merke, ja, also mit Schlaf ist es, glaube ich, bei vielen, die ich kenne, auch immer wieder so ein gutes Frühwarnsystem, wo man merkt, okay, das ist, irgendwas stimmt nicht, ich komme nicht mehr so zur Ruhe. Was hast du so drei vielleicht Präventivmaßnahmen für Gründer, GründerInnen, die man gut umsetzen könnte, um da ein bisschen von dem Stress runterzukommen oder um ein bisschen mehr auf sich zu achten, ja? Und wohl wissend auch, dass jeder für sich ja auch herausfinden muss, was in das eigene Leben passt. Ja?
Total. Ich finde, das ist ein super wichtiges Stichwort, so zu gucken. Also nicht so Pauschallösungen würde ich gar nicht so vorschlagen, sondern wirklich zu gucken, wie ticke ich. Also, ich habe das Gefühl, oft bei GründerInnen gibt es diesen 5 a.m. Club. Ja, man sollte um 5 Uhr aufstehen, um alles zu leisten.
Also den gab es bei meiner Gründung ganz noch
nicht. Also zumindest habe ich jetzt das Gefühl, es ist auch so ein Trend. Hier, steh um 5 auf, dann schaffst du alles etc. Und da würde ich sagen, hey, für manche darf das wunderbar passen oder kann das gut sein. Aber manche anderen haben ganz anderen Chronotypen und sind da eher, brauchen da einen anderen Rhythmus. Deswegen Schlaf zu priorisieren. Einfach, weil es sonst nicht Sinn ergibt. Einfach, um zu wissen, hey, Leistung ist einfach keine Exponentialfunktion, die ständig weiter hochgeht.
Ne? Schade.
Sondern, ja, leider, schade. Es ist leider nicht so mathematisch, sondern eher eine Sinuskurve, sondern eher so, es braucht immer wieder Regeneration. Und das ist wirklich da erstmal zu erkennen, es ist wirklich wichtig, damit ich gut und nachhaltig vor allem leisten kann, da wirklich Schlaf zu gucken, was bin ich für ein Typ und da wirklich drauf zu achten, und auch sonst einfach mal zu gucken, bei Stress geht es auch ganz stark darum, wie kann ich wieder aufladen? Wo sind meine Ressourcen? Also es gibt Professor Dr. Nürnberg, das ist ein bekannter BGM-Professor, der sagt zum Beispiel, Burnout zum Beispiel bedeutet nicht nur, dass der Akku leer ist, sondern auch, dass das Ladekabel defekt ist. Und das, finde ich, zeigt es ganz gut. Und das, weil es geht auch darum, das eine, Schlaf zu priorisieren, aber auch zu gucken, hey, wie kann ich wieder auftanken? Was gibt mir Energie? Und das ist ganz individuell. Ne? Manche sind da total, brauchen die Gesellschaft von Freunden noch mehr, ne? Sind da extrovertiert. Andere brauchen ein gutes Buch oder einen Spaziergang. Bewegung ist eine Sache, die wirklich enorm hilft. Das beste körpereigene Antidepressivum eigentlich wirklich darstellt. Das zeigen ganz viele Studien. Also wenn man da was für sich findet, eine Sportart, das wären echt Sachen, die würde ich sehr ans Herz legen. Gutes Energiemanagement, Schlaf, Bewegung. Ja.
Bei Joggen, jetzt muss ich doch selber nochmal so eine individuelle Frage stellen. Ja. Weil ich merke, wenn ich so im Flow bin und sehr viel zu tun habe und so einen hohen Adrenalinpegel habe und wenn ich dann noch jogge, habe ich manchmal das Gefühl, dass es noch... weißt du, da merke ich beim Joggen, fühle ich mich noch mehr so Superwoman und denke, das ist irgendwie auch komisch, weil eigentlich, weißt du, solltest mich so runterbringen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es pusht mich noch mehr. Kann das sein? Oder?
Ist es tatsächlich auch so, dass Sport auch erstmal, je nachdem, wie stark Sport man oder intensiv man Sport betreibt, auch Cortisol ein Stück weit ausschüttet. Also in dem Moment, es gibt ja auch das Runner's High, das ist ja wirklich, dass Endorphine ausgestoßen werden und einen das eher noch mal ein bisschen aufputscht. Aber trotzdem für die Verstoffwechslung von Stresshormonen hilft das dann langfristig. Und man muss natürlich trotzdem gucken, wie jogge ich? Ne? Habe ich dann so, denke ich, da auch in dem Moment, ich muss die Pace erreichen und etc. Oh, die laufen mir hier alle davon. Dann ist es weniger entspannt. Aber nachhaltig ist Sport einfach wirklich sehr effektiv. So ein High-Intensity-Training, das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen, noch zu sehr oft zu machen, weil das ist dann wirklich... Einmal eine Woche oder so ist okay, aber das ist dann auch wirklich Cortisol für den Körper und das sollte man nicht zu sehr machen. Aber wenn man daran Freude hat, und dann ist nachhaltig einfach wirklich erwiesenermaßen gut.
Und noch eine Frage zum Schlaf. Es wird ja immer diskutiert, wie viele Stunden Schlaf sind jetzt richtig. Ja, ich frage mich gerade auch, weil ich gerade so eine Phase habe, wo ich mich nicht so fit fühle. Und dann denke ich auch, und dann, ja, jetzt waren es 7 Stunden, stresst es mich, wenn es nur 6 Stunden waren. Ja, dann auf der anderen Seite wache ich nach 8 Stunden auf, denke ich wollte eigentlich 9 schlafen. Ja, dann bin ich auch schon wieder unzufrieden. Das stresst einen dann auch wieder. Und was würdest du sagen, wie findet man eigentlich so heraus, wie viele Stunden Schlaf jetzt, wenn ich dir jetzt folge, nach dieser Folge, ja, dann und sage, okay, Schlaf Prio 1, wie finde ich jetzt heraus, wie viele Stunden Schlaf für mich eigentlich gut sind?
Also grundsätzlich, also ich glaube auch, das ist individuell, aber man sagt schon, dass so 8 Stunden Schlaf, 7, 8 Stunden Schlaf empfehlenswert wären. Was aber natürlich nicht förderlich ist, ich kenne das auch, ist, wenn man sich dann noch Druck macht, ah, der Wecker klingelt schon in 6 Stunden, Mist, jetzt aber endlich mal schlafen. Das ist natürlich auch nicht förderlich. Und dann kann man auch sagen, der Körper schafft das auch mal total gut, mal ein paar Nächte 6 Stunden zu schlafen. Aber grundsätzlich ist es schon diese Daumenregel, 8 Stunden schlafen ist schon gut bewiesen. Und also man kann zum Beispiel im Haar messen lassen, was für ein Chronotyp man ist. Also es ist wirklich so, dass manche eher Lerchen sind, manche sind eher Eulen. Genau. Also da kann man auch nochmal rangehen, gucken, hey, fett stresst es mich, immer so früh ins Bett zu gehen. Ja, vielleicht darf ich dann einfach ein bisschen länger schlafen und ein bisschen später ins Bett gehen. Also vielleicht darf man da auch ein bisschen individueller schauen, was passt zu mir.
Ja. Kannst du das nochmal für alle, die das zum ersten Mal gehört haben, erklären? Also das heißt, du kannst übers Haar feststellen, ob du Lerche oder Eule bist. Ja?
Genau.
Und, also man und wie kann, stellt man, wo kann ich das feststellen? Das, das kommen ist, sicher Fragen schon, denen die zuhören. Die fragen sich schon, wie kann ich das denn am besten feststellen?
Also das ist tatsächlich, ich finde das selber nämlich höchst interessant, das Thema Schlaf. Deswegen habe ich mich auf so eine Warteliste gesetzt. Es ist so ein Start-up, was, ich weiß aber gerade nicht den Namen, aber ich kann das danach noch rausfinden.
Können wir in was den Shownotes dann
mal teilen? Ich liebe das nach. Ich habe selber nämlich noch nicht gemacht, aber da, da sind die gerade dran und ich liefere das nach.
Und man kann dann herausfinden, ob ich eher morgens fit werde oder ob ich eher abends so der aktive Typ bin.
Ja, also manche messen das auch. Es gibt ja heutzutage, so ein Aura-Ring. Genau, also der kann das etwas weniger genau, glaube ich, tracken, aber es ist halt auch die Frage, was man da kaufen will. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Test ist mit dem Haar. Aber der zeigt dann auch über Dauer. Ne? Der guckt dann auch die Herzratenvariabilität an und guckt über Dauer, was bist du für ein Typ. Also da gibt es schon verschiedene Optionen auf jeden Fall, wie man sich dem nähern kann. Genau. Man kann einfach in sich reinspüren natürlich. Ne? Also ich finde es auch gleichzeitig immer, es gibt tolle Tests, aber gleichzeitig darf man ja auch immer mal gucken, hey, was tut mir eigentlich gut, wenn ich mal ein bisschen in mich reinschaue und nicht immer alles abgeben an irgendwelche Labore
oder
Ringe.
Wearables und
alles. Wearables, genau. Also so die Mischung, ja.
Kurze Frage zum Abschluss unseres ersten Blogs zu Julia 9. Selbstständige sind ja so eine eigene Zielgruppe, die ja besonders unter Stress sind, wenn man gründet, Gründungsstress. Was bietet die TK für Selbstständige eigentlich?
Die TK, die ist da echt cool aufgestellt. Ich finde es ganz lustig, die haben ein Programm, das heißt Social Pizza.
Den Titel finde ich auch lustig.
Oder? Ja. Ich kriege aber auch sofort Hunger ein bisschen, immer wenn ich den höre. Also ich glaube, der ist wirklich auch daher abgeleitet, dass oft dann doch Startups mal Pizza bestellen und dann doch ein bisschen länger bleiben im Büro. Und das heißt deswegen, weil eine Pizza ja auch in verschiedene Stücke geschnitten ist. Und genau so ist das Programm aufgebaut. Pro Stück bieten die nämlich eine Beratung an für GründerInnen. Weil gerade oft so GründerInnen ja noch nicht so eine HR-Abteilung im Hintergrund haben und dann können wir bei der TK oder die Kolleginnen und Kollegen beraten zum Thema, hey, wie geht das eigentlich, wenn ich meinen ersten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstelle, was muss ich da beachten, Stichwort Versicherung, Meldepflicht, was gibt es da einfach für gewisse Sachen zu beachten und die beraten einen, da muss man auch nicht bei der TK irgendwie Mitglied sein, also die beraten wirklich Startups zu allen Sozialversicherungs- fachlichen Themen. Und das ist so ein Programm, das sehr cool ist, was ich echt empfehlen kann. Gibt es auch eine coole Website, die ist appetitlich, da sieht man gleich ein Pizzastück. Es ist ganz, ganz nett gemacht irgendwie. Dann gibt es auch noch ein Führungskräfte-Coaching-Trainingsprogramm, also wo wirklich Führungskräfte unterstützt werden, in diesem Rollenwechsel von nur Founder sein, vielleicht auch für sich alleine sein, hin zur Führungskraft. Wie geht auch gesunde Führung, wenn man nämlich plötzlich die ersten Mitarbeiter einstellt? Das ist ja auch wirklich eine Führung.
Ist auch ein Stressthema.
Echt ein Thema für sich. Und dass man da einfach unterstützt wird. Und da gibt es eben auch dieses Programm, was die TK anbietet. Auch noch das Level Up Programm, das ist auch für Startups, die schon ein Stück weiter sind, die vielleicht nicht gerade die ersten Mitarbeitenden eingestellt haben, sondern schon ein paar mehr haben, die auch aber Healthy Leadership Routinen unterstützen, also die aufzubauen etc. Das sind zum Beispiel, um ein paar Punkte zu nennen.
Kommen wir zu Kasia trifft Svantje Almaz, eine Folge, in der Svantje sehr offen mit uns über das Thema mentale Gesundheit gesprochen hat und auch den Stress, in den wir Frauen kommen, wenn wir in die Wechseljahre kommen, beziehungsweise wenn wir Beschwerden haben. Nicht jede Frau hat ja Beschwerden in den Wechseljahren. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr oft heute über Burnout sprechen. Also ich weiß nicht, ob das durch Corona noch stärker geworden ist oder ob wir jetzt insgesamt offener geworden sind. Würdest du jetzt als Gesundheitsexpertin und Profi in diesem Bereich sagen, es gibt wirklich mehr Burnouts oder wird es, also statistisch auch, oder wird eher einfach offener darüber gesprochen?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich würde sagen, beides. Also das kann ich nicht ganz klar zuordnen. Es ist zum einen so, dass seit circa 4 Jahren, also seit 2022, wurde in die ICD-11, also das System, mit dem ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen Diagnosen erstellen, da wurde seit 4 Jahren erst Burnout namentlich aufgenommen.
Ah, okay.
Ja, aber nicht als eigenständige Krankheit, sondern es wird als arbeitsbezogenes Phänomen klassifiziert. Aber es trotzdem führt es dazu, dass seit 4 Jahren offiziell auch Burnout klassifiziert werden kann. Das ist ein Punkt. Zum anderen sehe ich es auch total wie du, also gerade bei LinkedIn, wenn man sich da mal umschaut, oder es ist einfach, das Wort Stress, Burnout etc. viel öfter benannt, was natürlich auch hilft zu entstigmatisieren. Leute trauen sich mehr zu teilen. Das ist sicherlich auch ein Grund. Aber gleichzeitig ist es auch die Realität, dass wir viele Burnouts noch gar nicht erkennen, weil die sich auch teilweise verbirgen hinter vielleicht körperlichen Symptomen. Also die WHO listet über 200 Symptome, die mit Stress korrelieren, ne? Aber die nicht, das ist sowas auch teilweise, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen etc., das kann von sehr erhöhtem Stress kommen, muss aber nicht. Aber da kann es sich nochmal dahinter verbergen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir tatsächlich auch reale Zunahmen haben, gerade in manchen Branchen wie der Gesundheitsbranche. Oder wenn man den Stressreport von der TK 2025 mal anschaut, 2/3 haben berichtet, dass sie manchmal oder häufig gestresst sind. Also wenn man sich das mal über die Zunge zergehen lässt, ist das einfach schon wirklich ein Phänomen unseres Zeitalters. Also deswegen ist es schon auf jeden Fall auch am Steigen.
Was natürlich sicher auch mit der permanenten Erreichbarkeit oder zusammen hängt.
Ja.
Also dass man irgendwie das Gefühl hat, da bin ich auch nicht gut drin. Wir haben ja vorhin über Schlaf gesprochen und da dachte ich mir, auch das Thema Handy vorm Schlafen. Ich habe mich gerade nicht nur mehr schlafen, nehme ich mit aus dieser Folge, sondern auch das Handy nicht mehr ins Schlafzimmer mitnehmen. Ja, weil das dieser digitale Stress, ich gehe ins Bett, mache Licht aus, schaue noch Mails und ich wache auf und denke, da muss ich sofort wieder reinschauen.
Total.
Habe ich das Gefühl, dass das ja auch nochmal so diese permanente Erreichbarkeit auch nochmal so zu Stress auch bei vielen Menschen führt.
Absolut.
Sind wir Frauen denn mehr davon betroffen, also so in Burnout zu kommen oder in so sehr starke Stresssituationen zu kommen? Was ist da deine Erfahrung und was sagen die Studien?
Tendenziell ja. Ja, leider ja. Da dürfen wir noch mehr auf uns achten. Okay. Weil, also Studien zeigen auf jeden Fall, dass wir Frauen eine höhere Erwartung an uns selbst haben. Grundsätzlich erstmal als Männer. Wieso auch immer, das hat verschiedene Gründe, aber das zeigen Studien. Wir machen uns mehr Druck, wir haben mehr höhere Erwartungen an uns selbst. Und ja, zum anderen kommt da eben das auch noch, dass dieser Gender-Care-Gap eben rein, über den wir vorhin schon sprachen. Und das ist eben, gerade Care-Arbeit ist eben dann doch so unsichtbare Arbeit, aber dann doch, ich bin nicht Mutter, aber das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, aber doch wirklich Arbeit, die wirklich auch an die Nerven gehen und dann doch trotzdem leider so unsichtbar immer noch ist in der Gesellschaft. Und das ist auch etwas, was mit Care-Arbeit, was korreliert, ja, mit Stress oder auch ständig Mental Load zu haben, ne? Was muss ich noch organisieren etc. Das ist auch nochmal ein Thema, was häufig häufiger Frauen übernehmen. Und das sind so Aspekte, die spielen natürlich dann rein ins Stresserleben.
Ich musste gerade drüber nachdenken, dass ich auf dem Weg zu unserer Aufnahme noch überlegt hatte, ob ich die Waschmaschine auch noch stelle, obwohl ich ja schon wirklich spät dran war und dachte, mache ich das jetzt oder nicht? Und dann kommt mein Mann nach Hause und wie sieht das aus? Ich habe die Wäsche, ich wollte sie ja schon längst stellen und dann habe ich vorhin aber gesagt, ich bin jetzt gelassener, ich lasse sie einfach stehen.
Schön, sehr gut.
So, aber sehr es gut. Kommt, das ist, ich glaube, das kommt auch daher, dass ich, das kenne ich auch von Freundinnen, dass man das Gefühl hat, man, also in diesem, auch im Haushalt, man sieht so viel und will das dann ständig auch noch erledigen. Ja. Deswegen bin ich auch nicht so der Homeoffice-Typ, weil ich merke, mich stresst das. Man arbeitet ja nicht weniger, aber daneben möchte ich noch alles andere trotzdem in den kurzen Pausen, die man halt auch noch erledigen. Und es ist als berufstätige Frau mit Kindern dann ja auch nochmal, und Kinder wollen auch Zeit, und ich glaube, man muss man selber, nicht Mann, sondern ich muss selber mit mir arbeiten, das zu begreifen, dass es noch mehr Stress produziert und dass man für sich selber das ein bisschen besser strukturiert und entspannter auch manchmal ist. Ja. Also deswegen war ich vorhin stolz auf mich, als ich diese Handtücher gesehen habe, gesagt, ihr bleibt stehen.
Ja, richtig gut. Richtig gut.
Ich war weiter. Was würdest du sagen, wann sprechen wir eigentlich noch von Erschöpfung und wann geht schon in Burnout? Ja, weil ich finde, das ist auch etwas wie so ein Modewort manchmal schon geworden, dass jeder schon so gleich im Burnout ist. Und ich finde, so ein echter Burnout ist ja wirklich habe ich so gelernt, schon eine Krankheit, wo man eher so ins Krankenhaus geht, psychologische Betreuung braucht und der Körper nicht mehr mitspielt. Also das ist nicht so lustig, einfach so zu sagen, ich bin schon im Burnout. Mhm. Und wie merken wir, wo ist es noch eine Erschöpfung und wann kommt schon zum Burnout?
Ja, da gebe ich dir total recht. Das sind so mit manchen Begriffen in der Psychologie, in der klinischen Psychologie, so auch getriggert sein, wird gefühlt heute auch sehr oft benutzt. Das ist eigentlich auch ein Begriff aus der Traumaforschung.
Ah, okay.
Burnout ist auch ein Begriff, der sehr häufig oder häufiger genutzt wird, was Vor- und Nachteile hat, sicherlich. Aber ich würde als Daumenregel sagen, wenn man merkt, also Erschöpfung erkennt man vielleicht mehr daran, dass man merkt, okay, ich habe am Wochenende und kann wieder auftanken. Mhm. Ja, oder jeder kennt das mal, so stressige Woche, aber dann tue ich mir was Gutes oder habe eine Woche Urlaub und da tanke ich wieder auf. Mhm. Menschen, die wirklich im Burnout sind, die tanken nicht auf. Okay. Die tanken auch nicht in 2 Wochen Urlaub auf. Okay. Und merken da gar keine Verbesserung. Und das ist schon ein Unterschied. Wenn auch Erschöpfung ein Merkmal ist von der Burnout-Diagnose. Wie gesagt, es ist kein eigenständiges Krankheitsbild, aber es wird Zynismus dazu gezählt.
Zynismus auch.
Ja, Zynismus, ja. Wenn man,
auch interessant.
Ja, auch interessant, ne? Finde ich auch. Also wenn man ständig so ein bisschen abwertend da so die Arbeit betrachtet über längere Zeit. Erschöpfung ist eben auch ein Teil und verringerte Leistungen. Produktivität, ne? Weil das sind auch einfach nochmal so Kriterien. Also eine davon ist auch Erschöpfung, aber ich würde da wirklich sagen, kann man sich noch erholen nach so einem stressigen Wochenende, nach einer stressigen Woche oder auch nach einem Wochenende dann, wer weiß, aber kann man sich danach noch erholen, findet man wieder zur Ruhe oder nicht?
Aber das ist ja auch ein gutes Warnsignal wieder so für einen selbst, was ich auch mitnehme, so zu gucken, hat es mir was gebracht, so mal 2 Tage gar nichts zu tun oder geht sofort wieder los oder nicht für mich am Montag dann sofort wieder total müde und dann mehr Acht zu geben.
Ja, genau, also wirklich Leute mit Burnout, die kommen gar nicht mehr richtig runter. Oder dann sind auch die einfachsten Sachen vielleicht, steht man im Supermarkt, will eigentlich sich gerade nur entscheiden, was ich kochen will und das ist schon so überfordernd und Tränen laufen und es ist vom Gefühl, es geht nichts mehr. Also das ist wirklich nochmal, das spürt man.
Sind wir Frauen durch die hormonellen Veränderungen, also Thema jetzt Wechseljahre, mehr betroffen? Was würdest du sagen, was sagen da die Studien und deine Erfahrungen?
Ja, also es sagen auf jeden Fall, also wie gesagt, der Hormonhaushalt ändert sich und das wirkt sich oder kann sich auch auswirken. Jeder Mensch ist wieder anders, jede Frau ist wieder anders. Aber auf dem Schlaf, dass man zum Beispiel innere Unruhe hat, schlechter schläft, was wiederum dann wieder stressanfälliger macht. Deswegen kann sich das definitiv schon auf jeden Fall drauf auswirken. Und da würde ich auch immer empfehlen, einfach gut mit der Gynäkologin, mit dem Gynäkologen im Gespräch zu sein, wenn man da merkt, irgendwie Symptome bei sich merkt, da ist das auf jeden Fall eine gute Ansprechperson.
was mache ich, wenn meine Gynäkologin sagt, das muss ich jetzt erwähnen, weil das war bei mir so, dass sie gesagt hat, sie haben schon so viel geschafft, da kommen sie auch durch, ja, weil ich war auch da und hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, bin jetzt auch 52 gerade geworden, das heißt, das ist ja durchaus schon die Zeit, dass ich in der Perimenopause bin und sie meinte, da kommen sie schon durch, ja, machen sich keine Sorgen und ich habe das Gefühl gehabt, ich will nicht durchkommen, aber mit dieser Gynäkologin komme ich jetzt nicht weiter. Was mache ich dann eigentlich?
Also es gibt natürlich, also zum anderen, ich persönlich würde da ein bisschen hinterfragen, oh, also guckt man sich, ist man sehr zufrieden sonst mit der Gynäkologin, weil ich finde das schon ein Thema, das echt wichtig ist, dass da ÄrztInnen wirklich aufgeklärt sind. Und würde ich schon echt gucken, ist es wirklich meine richtige Ärztin oder habe ich die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal zu wechseln? Es gibt da eigentlich immer mehr Aufklärung. Es gibt ein ganz tolles Buch, Woman on Fire, kennst du das?
Ja, Sheila DeLis kann ich auch eine meiner alten Folgen, Kasia trifft, empfehlen.
Ach, cool, die hast du mal, wunderbar. Ja, genau, also das ist wirklich, die hat ein ganz tolles Buch, und die ist da wirklich Expertin. Und da würde ich wirklich sagen, hey, man darf sich Hilfe holen, ganz klar, ganz wichtig. Das ist eine, also die ganze Gesundheit ist auch oft so auf Männer gepolt. Und es ist für uns Frauen vielleicht dann noch unbekannt, dass wir wirklich auch Hilfe holen uns dürfen, weil wir nicht verglichen werden können mit Männern, die einen ganz anderen Hormonhaushalt haben. Also wirklich Hilfe holen. Sei es auch einfach das mal offen im Freundeskreis anzusprechen, dass das nicht so tabuisiert wird, aber dann auch wirklich vielleicht auch therapeutische Hilfe zu holen, je nachdem, wie es aussieht und wirklich auch andere ärztliche Unterstützung zu holen. Das Thema sollte eigentlich auf jeden Fall professionell schon mal beraten werden, finde ich, ja.
Allen, die noch nicht unsere Folge Kasia trifft 20 Almas gehört haben, kann ich wirklich auch nahelegen, da nochmal reinzuhören, weil sie sehr offen über dieses Thema gesprochen hat.
Ja.
Und ich wünsche mir auch, dass wir viel mehr darüber reden, weil ich selber auch eine Frozen Shoulder hatte und mein Physiotherapeut mir immer erklärt hat, wie sie so zustande kommt. Und dann bin ich einmal in ein Auto gestiegen mit 5 Frauen und schrie auf, weil ich gerade so hängen geblieben war. Und dann meinten sie alle, Frozen Shoulder auch schon in den Wechseljahren. Diese Analyse ist dann sehr schnell, hat dann sehr schnell funktioniert und danach dann Sheila DeLis, dann wusste ich, was los ist.
Ja.
Ja, aber insofern reden, sich austauschen. Welche niedrigschwelligen Hilfeangebote gibt es denn, wenn man sich so erschöpft fühlt und denkt, also aus welchem Grund auch immer, weil die Wechseljahre vielleicht schon sind oder man einfach sehr erschöpft ist, was würdest du uns raten?
Also es gibt zum einen, also es ist natürlich immer auch gut, wirklich so eine Gesundheitskompetenz aufzubauen. Also wirklich zu verstehen, das kann ich nur raten, was passiert in meinem Körper, um wirklich das Thema auch ernst zu nehmen, um wirklich zu erkennen, hey, Gesundheit ist so heilig und mein Körper sendet mir Signale. Also mein Körper ist nicht gegen mich, gerade wenn man vielleicht Schlafstörungen hat oder, sondern er will mir zeigen, stopp, es ist zu viel, du nimmst dir zu viel auf die Schulter. Da gibt es auch diverse Kurse, die man besuchen kann, also digitaler Form, aber auch natürlich analoger Form, wo man sich dann auch austauschen kann mit anderen Frauen. Ja, also wir haben bei der TK auch wirklich bezuschusste Kurse, die auch extra für Frauen und Frauengesundheit, die wirklich stark bezuschusst werden, die kann ich nur empfehlen, sich da wirklich eine eigene Kompetenz aufzubauen. Oder wir haben auch zum Beispiel so ein Schlaftraining, Sleep hoch 2, das ist ganz cool.
Super.
Das ist wirklich, da kann man sich verbinden mit seinem Sensorgerät und dann trackt er über Nacht und guckt auch da die Herzfrequenz und sagt, es ist wirklich von SchlafmedizinerInnen erstellt worden. Quasi wie im Schlaflabor misst du dann die Daten und bekommst individuell so dann nochmal Entspannungsmeditationen oder so. Aber ganz stark wäre das Thema auch, hey, meistens Entlastung suchen, gucken, wie kann das System auch helfen, unterstützen und das ernst nehmen, das Thema. Der Körper ist für einen. Ja.
Was würdest du einer Frau raten, die zu dir kommt und sagt, ich merke, ich funktioniere nur noch? Ja, das kenne ich selber auch. Also dieses, es geht und ich habe selber auch gemerkt, wenn man auf seinem Weg unterwegs ist, ich sage immer, das bringt immer wahnsinnig viel Energie, wenn ich meinen Weg gehe, aber es ist auch sehr, sehr, sehr gefährlich, weil wenn man dann das Gefühl hat, man hat immer noch mehr Energie und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, ich funktioniere noch, auf mich ist immer Verlass, denken ja auch viele Frauen, aber irgendwann kommt dann schon die Einsicht, jetzt muss ich wirklich aufpassen, irgendwas stimmt nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr, das kenne ich auch so als Warnsignal, dieses, was würdest du dann raten?
Also das Psychologinnenherz in mir würde wahrscheinlich erstmal fragen, wenn du sagst, okay, ich funktioniere nur noch, was würde passieren, wenn du nicht mehr funktionierst? Mhm. Oder in allen Bereichen? Ne? Oder wer bist du, wenn du nicht leistest? Mhm. Weil ganz oft kommt da was zum Vorschein, wie individuell, ne? Wie, boah, dann enttäusche ich alle oder dann verliere ich meinen Job oder meine Beziehung oder meinen Kindern geht es total schlecht. Also meistens kommt man da so ein bisschen an die Wurzeln, was sind denn die tiefen Überzeugungen? Und gerade so Erschöpfung, Stress ist eben auch was Individuelles, weil eine Komponente definitiv auch ist, wie bewerten wir Dinge? Mhm. Also das, was dich, Kajia, total kalt lässt, stresst mich vielleicht total. Mhm. Oder das eine andere Sache, die mich total kalt lässt, ne, die ist für dich total stressig, weil wir da eben auch viel unsere Bewertung reinspielt in die Dinge. Und da anzusetzen, das würde ich immer empfehlen. Und dann eben auch zu gucken, wo kann man Entlastung schaffen? Wirklich. Ne? Wenn man ständig, man überall ist im Kopf, aber nur nicht da, wo die Füße sind, dann heißt es wirklich einmal, es ist gerade zu viel. Wo können wir ansetzen? Wo sind die eigenen Überzeugungen? Und da dann aus dem, von dem Ausgangspunkt losgehen und Entlastung schaffen.
Ja. Das kann ich so aus der Praxis auch nur bestätigen, weil ich selber gemerkt habe, als der Weg mit Emotion jetzt aufgehört hat, habe ich selber gemerkt, mein Stress hat gar nicht so viel immer mit meinem Job zu tun, sondern auch mit diesem Verständnis, dass ich mit einer Mutter aufgewachsen bin, die immer gearbeitet hat, also immer total im Flow war, also immer gut gelaunt, sehr viel gearbeitet hat und dass ich auch gemerkt habe, ich habe auch in mir so eine Erwartungshaltung und es ist normal, einfach viel zu arbeiten, um dann was zu erreichen, ja, und da muss man auch lernen, davon wegzukommen. Also deswegen danke dafür deinen Punkt. Das war auch nochmal ein Reminder an mich selbst. Es ist ja doch sehr viel in der Psyche, ja. Also und wie du sagst, der Körper zeigt es einem ja dann auch und diese Zeichen des Körpers wahrnehmen.
Ja, genau, ja.
Ja. Kommen wir noch zur zweiten Folge von Kajia trifft. Das war meine Folge Kajia trifft Lena Rogel. Da ging es ja sehr viel um Jobwechsel und Karriereentscheidung, Verantwortung im Job, empathische Führung. Warum sind so Karriereentscheidungen für Menschen oft so anstrengend und manchmal auch so körperlich anstrengend?
Also körperlich anstrengend würde ich erstmal sagen, alles, was für uns mental anstrengend ist, ist ein Stück weit auch immer körperlich anstrengend, weil unsere Körper und Psyche einfach zusammenhängen. Ja? Wie gesagt, wir sind eigentlich am Ende des Tages, kann man Gefühle auch biochemisch erklären. Wir sind hormongesteuert und wenn es eine stressige Phase ist, macht sich das auch körperlich. Zeigt es sich körperlich. Gerade bei Karriereentscheidungen ist es natürlich so, dass viel Ungewissheit entsteht. Ne? Also man weiß natürlich nicht, was erwartet mich, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich durch diese Tür gehe, was ist da? Und gerade, wenn man einen neuen Job anfängt, ne, dann ist man einfach quasi, startet erstmal von null. Also wir Menschen haben ja alle gewisse Grundbedürfnisse. Ja, wir wollen gerne ein Standing haben, geschätzt werden. Wir wollen wertgeschätzt werden. Und du bist erstmal im neuen Team und musst dir quasi erstmal deine Identität aufbauen. Beziehung ist für uns enorm wichtig, ne? Für den einen immer mehr, für den anderen weniger. Aber das ist auch erstmal fremdes Team, alles, alle neue Kultur, neue Regeln. Ne? Wer, mit wem kann ich gut? Das ist alles enorm viel Arbeit neben den neuen Aufgaben, die man noch lernt. Ja, von daher ist das einfach eine Phase mit sehr viel Ungewissheit, wo man einfach wirklich erstmal seine Identität finden muss. Und das ist einfach körperlich anstrengend, weil der Kopf ständig am Rattern ist. Ja.
Aber vielleicht hilft es da auch, das schon mal jetzt, wie du es so erklärt hast, auch einfach wahrzunehmen und zu sagen, das ist auch normal oder das ist einen nicht so, das schon so stresst. Oder habe ich gedacht, als ich dir gerade zugehört habe, dass es gut so zu wissen, es auch normal ist und damit vielleicht auch diesen Stress schon anders entgegenzugehen, als dass man sich sofort stressen lässt, weil man gestresst ist.
Ja, total.
Und man denke, das ist jetzt auch normal, du gehst einen neuen Weg und das braucht seine Zeit so ein bisschen.
Ja, also ich habe selber, als ich zu TK gewechselt bin, war das auch so, dass ich mir immer wieder sagen musste, stopp, also sei milde zu dir, weil irgendwo die Erwartung war, ich will jetzt überall schon alles super, meine Projekte alle managen, aber und auch abends hatte ich nicht die gleiche Energie und da habe ich auch gesagt, okay, ich nehme gerade abends ein bisschen Pläne raus und gucke wirklich, was tut mir echt gut, weil es ist einfach viel, so ein Wechsel und einfach neue Umgebung, neue Kultur, ja.
Noch Tipps zum Jobwechseln? Die waren ja schon mal ganz gut.
Ja, das stimmt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, also mir hat es total geholfen, wirklich ein bisschen wohltuende Routinen einzubauen, wirklich mehr zu gucken, dass ich mir da was Gutes tue. Es gibt ja vielleicht manchmal in Freizeit dann doch Menschen, die einen noch besser tun und manche, die vielleicht Familienmitglieder oder die dann doch auch manchmal so ein bisschen aus Stress ziehen, da wirklich zu gucken, dass man eher wirklich Sachen macht, wo man gut aufladen kann, auftanken kann. Was ich aber auch enorm wichtig finde, ist Erwartungen abzuklären, weil jedes Unternehmen tickt anders, jedes Team tickt anders, jede Führungskraft tickt anders. Das fand ich enorm wichtig, beidseitig zu gucken, hey, wie ist die Rolle gestaltet? Wo liegt der Verantwortungsbereich? Wo ist aber auch eine Grenze? Wo bin ich nicht mehr zuständig? Und was wird von mir erwartet? Was wird priorisiert? Dass man wirklich erstmal so ein bisschen sein Spielfeld aufmalen kann, seinen Tanzbereich, wo man sich umgibt und dann Zeit lassen und geduldig mit sich sein. Und
wie kann ich mich denn selbst bei so chronischer Überforderung in Führung schützen? Das ist ja auch eine Situation, ist anders als Jobwechsel, aber kommt ja auch oft vor. Was sind da deine Tipps?
Erstmal habe ich total Respekt, also an allen, also vor allen Führungskräften. Das ist wirklich auch keine leichte Aufgabe, ne, in der Sandwich-Position oft zu sein und dann doch auch irgendwie einsamer zu sein. Ziehe ich den Hut vor allen Führungskräften, sagen wir mal so. Da würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass man schaut. Ich finde, das kann ich bei meiner Führungskraft ganz cool abgucken, ehrlich gesagt. Die hat dass ihr Team ganz gut quasi gebrieft dahingehend, dass sie gesagt hat, hey, wenn ihr irgendein Thema habt, kommt gerne zu mir, aber gleich mit Lösungen. Also, dass man nicht erstmal denkt, ich als Führungskraft muss hier alles lösen, sondern dass man auch ein Stück, das hilft ja auch fürs Team, Eigenverantwortung fördert und sagt, hey, lass uns gerne drüber reden, aber gleich in Lösung, dass man nicht so da die Anlaufstelle immer für alle Probleme ist. Stück auch da auf jeden Fall, dass man Grenzen setzt, gesunde Grenzen setzt. Also an der Stelle wirklich Selbstfürsorge ist da einfach nicht nur für einen selber wichtig, weil man muss auch wissen, dass als Führungskraft wird man einfach mehr beobachtet vom Team. Alle schauen ein bisschen zu dir und dann ist es wirklich nicht nur Self-Care, sondern auch Common-Care, wenn man gut wirklich auf sich achtet und schaut, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr Mails beantwortet und wirklich Feierabend machen, damit man auch diese Gesundheitskompetenz im Team fördert, wovon man dann auch langfristig sozusagen sogar mehr hat, wenn man ein gesundes, zufriedenes Team hat. Das fängt bei einem selbst an als Führungskraft. Also da wirklich sich die Erlaubnis zu geben, ich darf für mich sorgen, ich sollte Feierabend auch machen ab einem bestimmten Zeitpunkt, das wirklich zu verstehen, dass das wichtig ist, ist zum Beispiel ein Punkt.
Zum Abschluss noch eine Frage. Was können denn Arbeitgeber und was können wir selbst tun, um weniger in diese Stresssituation zu kommen oder die ein bisschen an die anders heranzugehen?
Ich finde es total cool, dass du auch sagst, was können auch Arbeitgeber tun, weil ich finde auch, dass es nicht nur eine Sache von jedem Individuum, jedem Mitarbeitenden, für sich gut zu sorgen. Das ist natürlich ein Part. Aber ja, Firmen können viel tun. Also man kann wirklich gucken, dass man Gesundheit wirklich als Querschnittsthema sieht und auch wirklich einführt, ja. Wir unterstützen zum Beispiel von der DK wirklich ein BGM aufzubauen, wirklich gesunde Strukturen und Prozesse aufzubauen, eine gesunde Arbeitskultur, eine Führung gesund zu gestalten. Das sind alles Faktoren, die haben enorm viel Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das kann man als Arbeitgeber tun, damit Gesundheit nicht irgendwie nur neben dem Fahrstuhl als ein Wert steht, aber nicht gelebt wird, sondern das ist wirklich, dass man guckt, wie kann ich es verankern und auch gerne dann mit Hilfe von Unterstützung. Das ist tatsächlich ein Thema. Man kann als Arbeitgeber auch Programme zur Verhaltensprävention einführen. Natürlich Stress, also Resilienz-Coachings oder Programme etc., Kurse. Man kann ein EAP einführen, ein Employee Assistance Program. Das ist so eine psychosoziale Beratung für Mitarbeitende. Die ist dann anonym. Da können sich jeder an ein Expertenteam, meistens PsychologInnen, wenden. Mhm. Ne? Und die werden dann anonym beraten, frühzeitig, bevor es irgendwie in die Krankheit geht. Also da gibt es wirklich diverse Dinge, wo wirklich ein Arbeitgeber strukturell wirklich gesunde Strukturen, also Prozesse aufbauen kann. Und ich selbst als Mensch, als Mitarbeiter kann natürlich auch diese Kurse wirklich in Anspruch nehmen und da wirklich gut für mich sorgen, auch mal einfach mich gucken, welche Benefits hat denn mein Arbeitgeber? Oft erlebe ich das doch, es gibt coole Sachen, aber die sind gar nicht so bekannt oder werden nicht genutzt. Einfach da mal gucken, was bietet mein Arbeitgeber denn an? Und ich selbst als Mensch, als Mitarbeitender kann natürlich wirklich auch schauen, hey, dass ich mir wirklich eingestehe, auch Hilfe zu nutzen. Mhm. Also auch mal zu gucken, vielleicht hat mein Arbeitgeber irgendwie was bei den Benefits, vielleicht gibt es da wirklich Kurse, vielleicht gibt es da irgendwie, irgendwie Programme, Resilienz-Coachings etc., das wirklich zu nutzen, aber auch zu gucken, dass ich Grenzen setze, auf mich achte, immer wieder gucke, wie kann ich meine Regeneration einbauen und ja, dann gemeinsam Hand in Hand kann das gut klappen. Also das finde ich schön, dass du das beide ansprichst.
Ja. Vielen Dank. Ich wollte so zum Abschluss vielleicht sagen, noch ergänzen, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, dann auch wirklich auch auf den Arbeitgeber hinzugehen. Ja. Deswegen vielen Dank auch für deine Antwort, weil ich habe das selber auch erlebt, dass es immer der bessere Weg war, wenn eine Mitarbeiterin, ich hatte fast nur Mitarbeiterin, dann auf mich zugekommen ist und frühzeitig schon gesagt hat, da fühlt sich irgendwas nicht gut an, weil dann kann man noch gemeinsam einen Weg finden.
Total.
Und wenn es zu spät ist, ist es immer so frustrierend, weil man denkt, schade, wäre mir das nur besser aufgefallen, dass dann was nicht in Ordnung ist. Und da ist dann oft schon zu spät, und wenn von der Erschöpfung schon in Burnout gegangen ist. Und insofern vielen Dank dafür.
Ja, sind wir wieder beim Thema Mut.
Sind wir wieder zum Anfang gekommen. Genau, ich hatte zu Anfang auch gesagt, dass ich noch etwas Persönliches teile. Ich bin selber gestartet mit 38 und dann sagte eine Freundin, ich habe dann ausgegründet Motion, und eine Freundin zu mir sagte, zum Glück, du mit das mit dem Kinderwunsch nicht mehr so lange aufschieben, weil wer weiß, wie schnell du schwanger wirst, wenn du so viel Stress in der Gründung hast und so, das kann ewig lang dauern. Und bei mir war es aber so, dass ich wirklich sofort schwanger war und dann hatte ich das junge Unternehmen und das Kind und es war echt ganz schön viel Stress, und dann ging es viele Jahre hoch und tief und ich habe immer gedacht, das ist schon normal, dass man als Gründerin und Mutter und so viel Stress hat und dass es schon alles gut ist, und als ich dann mein zweites Kind mit 45 bekommen habe, also auch das geht, Unternehmerin sein und spät Mutter werden, das geht. Ich dachte dann nur, ich mache das ganz schnell, normale Geburt, und dann bin ich schnell wieder zurück im Job und habe aber eine sehr schlimme Geburt gehabt mit sehr viel Blutverlust etc. Mir ging es wirklich dreckig, mein Sohn fand Schlaf total uncool, manchmal lese ich immer noch so das Schlafprotokoll von mir von den ersten 4 Monaten, da weine ich immer noch, ich denke, Wahnsinn, was wir Frauen so durchstehen, und was ich dann aber wirklich gelernt habe, ist, dass wir nie alleine sind, deswegen würde ich allen, die uns zuhören, egal Männer oder Frauen, gerne nochmal mitgeben, dass wir sind nie allein und es ist immer gut, sich wirklich mit anderen auszutauschen und sich mal zu öffnen, sich zu trauen, sich zu öffnen und zu sagen, es geht mir wirklich schlecht und warst du schon mal in einer vergleichbaren Situation oder kennst du jemanden oder wie kann ich mir jetzt am besten helfen oder wer kann mir helfen? Also ich glaube, das ist so wichtig, was du auch heute in der Folge gesagt hast, zum einen auf sich aufzupassen und immer dran zu denken, das wir ja auch schon im Flugzeug ja immer lernen, helft zuerst, wenn es zu einer kritischen Situation kommt, nimm dir zuerst die Sauerstoffmaske und hilf dann erst den anderen, weil du kannst den anderen erst helfen, wenn es dir selber gut geht. Und ich habe das, würde ich sagen, in meiner langjährigen Unternehmerin-Zeit wirklich nicht so gut gemacht, weil ich kein gutes Vorbild. Man ist es ja in der Theorie immer super,
aber
wenn es dann um einen selber geht, ist es nicht so leicht. Und ich merke, je achtsamer ich selber auf mich werde, desto mehr lernt man die körperlichen Signale auch wirklich wahrzunehmen. Und wenn man die dann wahrnimmt, und mal auch einen Spaziergang einbaut, und mal Pause macht und es lernt, das tut mir echt ganz schön gut. Und da hilft es mir aufzutanken. Und ich merke auch, in der Kreativität ist man viel besser, wenn man zwischendurch auch sich mal eine Pause gönnt, abschaltet. Und insofern alle, die sich so ein bisschen in Erschöpfung fühlen oder denken, so ganz rund läuft es nicht oder mit den Kindern und ausschlafen, ist es nicht so leicht, einfach reden. Wir sind nie allein, sondern wir können uns viel Inspiration und Hilfe von anderen holen und immer wieder auch von den Frauen, die hier interviewt werden bei Kasia trifft. Ich freue mich sehr, liebe Anna, dass du dabei warst. Wir haben heute viel gelernt zum Thema Erschöpfung und wirklich, wie gehe ich mit Stress um und wie vermeide ich ihn und wie achte ich auf mich. Vielen Dank für deine Tipps und euch allen danke ich fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört auch in die anderen rein und empfehlt auch gerne Kasia trifft Ich freue mich auf euch dann in der nächsten Folge.